Wir sind dort im letzten Kapitel angelangt, zwischenzeitlich. Und zwar im Kapitel 6 sind wir bis Vers 3 gekommen. Ich lese dann den nächsten Abschnitt. Das ist dann 1. Timotheus 6, Vers 3 bis Vers 10. Wenn jemand fremde Lehre verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerungen, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll es uns genügen. Wenn denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind von dem Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also nachdem Paulus sich der Gemeindeordnung gewidmet hat, wir gerade vorher noch etwas darüber gehört haben, wie man mit Ältesten umzugehen hat, darüber hinaus wir darauf hingewiesen werden, dass wir die gesellschaftlichen Ordnungen nicht umstürzen sollen, das ist ja gerade am Anfang des 6. Kapitels, so wendet sich Paulus jetzt wieder den Irrlehrern zu. Und da merken wir, schließt sich eigentlich der Kreis. Denn wir erinnern uns ja, im 1. Kapitel hatte Paulus schon einmal von den Irrlehrern gesprochen und was typisch für sie ist und wie man mit ihnen umzugehen hat. Und jetzt am Ende kommt er wieder darauf zu sprechen. Wir können davon ausgehen, dass die Gemeinde mit Irrlehrern zu tun gehabt hat, dass die, wie wir im 1. Kapitel gelesen haben, sich auch als Lehrer aufgespielt haben, also die Aufgabe der Ältesten einnehmen wollten. Und wahrscheinlich ist hier auch der Zusammenhang, warum Paulus so deutlich über die Struktur der Gemeinde spricht, weil die Irrlehrer auch das durcheinander gebracht haben, mit eigenen Motiven dort an der Spitze stehen wollten. Und was diese Irrlehrer gelehrt haben und was sie falsch gemacht haben, das finden wir jetzt in diesen folgenden Versen darin. Wenn jemand fremde Lehre verbreitet, also was ist fremde Lehre? Das ist uns allen klar. Da wird gemeint Lehre, die nicht im Einklang ist mit dem, was Jesus gepredigt hat. Das ist fremd. Also unbekannt, das gehört nicht zum christlichen Glauben, gehört nicht in die christliche Gemeinde. Allerdings gibt es immer wieder Menschen, heute wie damals, denen mit der Zeit das, was sie in der Gemeinde hören, so langweilig ist. Dass sie dann gerne offen sind gegenüber irgendwelchen neuen Lehren. Das muss doch spannend sein, da muss etwas sein, was ich noch nicht kenne, irgendeine neue Nachricht. Und nach demselben Muster arbeiten ja auch die Medien. Das und dann muss immer wieder etwas Neues sein. Allerdings vergisst man das Vorhergehende genauso schnell, wie man das Neue hört. Und hier finden wir den Hinweis, das soll so nicht sein. Jemand, der prinzipiell etwas total Neues predigt, was ihr gar nicht kennt, das sollte euch nicht nur zu Begeisterungssturm hinreißen, sondern das sollte euch zum Nachdenken bringen. Ist das denn vielleicht falsch? Auch wenn es fromm klingt. Also fremde Lehre. Lehre, die nicht mit dem übereinstimmt, was Jesus gesagt hat. Dann wird diese Lehre auch noch anders beschrieben. Da steht nämlich nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus, also der die nicht annimmt. Also einmal, sie predigen etwas Neues, ungesunde Lehre, und also neue Lehre, und dann hören sie nicht auf die Worte von Jesus Christus, die gesunden Worte von Jesus Christus. Dieses gesund meint im ursprünglichen wörtlichen Sinne körperliche Gesundheit. Das kann allerdings auch so viel bedeuten wie die hilfreiche, die zuverlässige Worte Jesu. Wobei ich durchaus den Eindruck habe, dass so etwas, dieser Aspekt durchaus mitschwingt, dass das, was Gott uns weitergibt, auch für unsere Gesundheit, hier allerdings für die körperliche und in dann erster Linie für die seelische und den Geist zuständig ist und auch da hilft. Und dass, wenn wir das nicht tun, wenn wir uns davon abwenden, dass es uns dann auch schlecht geht, seelisch, körperlich und auch geistlich. Und das tun die hier scheinbar. Und hier wird noch näher erklärt, was der Hauptinhalt dieser Lehre ist. Das ist nämlich die Gottesfurcht. Diese Gottesfurcht, die kommt ja später noch einmal. Die lesen wir nämlich in Vers 5 am Ende und in Vers 6 wird sie nochmal erwähnt. Also die kommt relativ häufig vor. Und dann haben wir sie auch nochmal in Vers 11, also in diesem ganzen folgenden Text wird die mehrfach erwähnt, weil Gottesfurcht, das ist so ein zentraler Ausdruck, der von Paulus gebraucht wird, um den richtigen Christen, so wie er eigentlich sein soll, wie er ausgerichtet sein soll, zu beschreiben. Und ich habe den Begriff ja auch schon in den letzten Stunden erklärt, dabei, das ist, wir erkennen Gott als den Herrscher an. Wir sehen Gott nicht als den Kumpel oder nicht als denjenigen, der mein Dienstleister ist, sondern Gott ist Herr, das steckt damit drin. Wir erkennen ihn an als der, der er ist, Herrscher der Welt, jemand, der über mein Leben bestimmen kann. Ich achte ihn, damit ist nicht so sehr jetzt die Furcht gemeint, also die Angst mit der Gottesfurcht, sondern mehr die Stellung, dass wir sehen, Gott ist ganz anders als wir. Wir haben auch kein Recht, irgendwelche Forderungen ihm zu stellen. Also dieses Ausgerichtetsein auf Gott und Gott zu erkennen als der, der er wirklich ist, das ist hier mit Gottesfurcht gemeint. Das tun die also nicht. Die Gottesfurcht spielt bei ihnen eine untergeordnete Rolle. Was sind die stattdessen, diese Irrlehrer, also die, die fremde Lehre verbreiten? So ist er aufgeblasen und versteht doch nichts. Aufgeblasen, das könnten wir jetzt so kennzeichnen wie ein Luftballon. Das heißt, es ist groß und sieht nach viel aus. Sobald du mit der Nadel dran stichst, dann zerplatzt das und es zeigt sich innen drin nichts. Und genau solch ein Bild braucht er hier. Das heißt, die machen viel von sich her. Die treten auf, als ob sie wirklich sehr, sehr wichtig wären. Und in Realität ist das gar nicht so. Wenn dann noch steht, sie verstehen nichts, dann ist das gerade in den Gegensatz gemeint. Sie halten sich für wahnsinnig klug. Aber im Grunde genommen verstehen sie nicht, worum es eigentlich im Evangelium geht. Solche Leute findet ihr heute in verstärktem Maß, also mit großer Intensität, unter denjenigen, die Theologie studiert haben. Weil wenn ihr dann mal manche von diesen Leuten hört, dann klingt das alles sehr, sehr gelehrt. Dann klingt das alles wahnsinnig interessant für die Leute, die damit etwas anzufangen wissen und auch komplizierte Begriffe mögen und Gedankengänge mögen. Aber bei manchen dieser Leute, die Theologie studiert haben, hat man hinterher den Eindruck, habe ich den Eindruck, die verstehen nichts. Die verstehen nicht, worum es eigentlich geht. Also ich meine jetzt natürlich nicht jeden, der Theologie studiert hat, ist ja klar, ist ja kein Pauschalurteil. Aber wenn du heute an eine deutsche Universität gehst und Theologie studierst, dann hörst du in erster Linie, warum der Glaube nicht stimmt. Und das sehr, sehr gut begründet. Und mit vielen Fremdwörtern und Fachbegriffen und so weiter und so weiter. Und manchmal dringen die Leute nicht durch, was eigentlich dabei wichtig ist. Also was ich da nicht alles gehört habe an der Uni und gelesen habe, mich damit auseinandergesetzt habe, da sagen Leute, der eigentliche Kern des christlichen Glaubens ist, dass wir miteinander teilen. Das klingt ja auch erstmal gut, ist ja relativ einfach, aber dann alles, was darüber hinausgeht, fällt plötzlich unter den Tisch. Und dann ist ja die Frage, wie ist das mit der Sünde? Ach, Sünde, ja, das ist dann nur, das sind so Symbole, das sind nur so Begriffe, die bedeuten eigentlich nichts. Und der Tod Jesu ist ja nach Aussagen führender deutscher evangelischer Bischöfe und Professoren, ist der Tod Jesus sowieso nur ein Unfall. Jesus hat das gar nicht so richtig gewollt, er hat die Situation falsch eingeschätzt und deshalb wurde er zufällig getötet. Aber natürlich wollte Gott das ja nicht, weil Gott ist ja nicht sadistisch, dass er seinen eigenen Sohn sterben lässt, sondern das war mehr, Gott ist ohnmächtig, er konnte nicht eingreifen, er konnte nichts tun. Also solche Sachen hört ihr dann an der Uni. Oder eine andere Vorlesung, da habe ich über das Abendmahl gehört. Wofür ist das Abendmahl da? Ja, das Abendmahl ist auch da, dass wir miteinander teilen. Also Abendmahl ist eben da, dass die Leute sich satt essen können, die sonst nichts zu essen haben. Ja, und dann habe ich unter anderem, es war eine Professorin, die gefragt, ja, wie sieht das denn aus? Da steht doch im ersten Korintherbrief, dass die Hunger haben, die sollen zu Hause essen. Ja, und dann sagte sie, die haben auch eine Antwort dann immer darauf, dann sagt, ja, das gilt eben für diejenigen, die nicht teilen wollen. Also die, die nicht teilen wollen, hungrig sind, die sollen zu Hause essen. Aber alle anderen, die sollen das Essen natürlich mitbringen und dann zusammen teilen und essen. Ja, und dann habe ich gesagt, aber wie ist denn das mit dem Tod Jesu? Nein, das ist kirchliche Entwicklung, das ist die mythologische Vorstellung der Spätantike, hört sich alles gut an, ne? Aber das hat nichts mit unserem Leben zu tun. Und so weiter. Also ich will euch heute Abend ja nicht verführen, ich will euch auch nicht irgendwelche komischen Gedanken in den Kopf setzen, aber manchmal bei diesen Vorlesungen, bei den Büchern, wenn ich die heute noch lese, in der Auseinandersetzung, da habe ich den Eindruck, das ist aufgeblasen, dass der Professor, Doktor, Institutsleiter und was weiß ich nicht alles, und dann schreibt er viele Sachen, aber wo man am Ende sagen muss, sie verstehen doch nichts. Also zumindest nichts, was das eigentliche Evangelium angeht. Und deshalb täuscht euch nicht, manche dieser Leute können perfekt Griechisch und Hebräisch. Die kennen auch durchaus Bibelverse. Aber irgendwie geht das an ihnen vorbei, was da drin steht. Das ist ganz seltsam. Wo wir wiederum merken, wir können das Evangelium wirklich nur dann erkennen, wenn Gott es uns offenbart. Das ist ja auch nicht unser, was wir jetzt selbst errungen haben, sondern das hat Gott uns ja geoffenbart. Und das ist tatsächlich so. Da gibt es ja so eindrückliche Zeugnisse, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, zum Beispiel von der Frau Professor Linnemann. Die war ja Theologieprofessorin als Schülerin von Rudolf Bultmann, einem sehr kritischen Theologen. Und dann, weil sie mit ihrem Leben nicht zurechtgekommen ist, ist sie in Alkohol gefallen. Und dann hatte sie gläubige Studenten in Göttingen, die dann mit ihr gesprochen haben. Und in dieser Situation besucht sie dann eine freie Gemeinde, ist davon beeindruckt, wie die beten, bekehrt sich. Und fortan fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Alle ihre Vorlesungen widerruft sie, ihre Bücher widerruft sie und schreibt dann vollkommen andere Sachen. Nämlich plötzlich ist ihr klar, worum es eigentlich in der Bibel geht. Und solche Sachen gibt es ja, wenn Gott eingreift. Also das ist nicht nur eine Sache vom reinen Studium, sondern es ist auch eine Sache, öffnet Gott die Augen dafür. Und wenn er sie öffnet, dann liest du in der Bibel und denkst dir, das muss doch jeder verstehen. Das ist doch vollkommen klar, was da drin ist. Aber manche Leute, da ist das nicht, ich weiß es nicht, ich sage, wollen sie das nicht sehen oder ist ihnen das zu einfach oder zu primitiv oder keine Ahnung. Denn eigentlich ist die Sache ja nicht, es ist ja kein Geheimnis, was da drin steht. Da ist ja nicht irgendwo, wie wir sagen, das sind jetzt doppelte Bedeutungen. Nein, die Sache ist doch ganz klar. Da steht Jesus für unsere Sünden gestorben. Was willst du anders verstehen? Aber manche Leute, das wird da deutlich gesagt und verstehen es nicht. Das ist wahrscheinlich hier bei den Irrlehrern zur Zeit Jesu, zur Zeit des Paulus auch so gewesen. Also sie sind aufgeblasen und verstehen doch nichts, sondern sie kranken an Streitfragen und Wortgefechten. Und davon ist die Theologie voll. Und manche Gemeinden auch. Ja, also wenn du heute Karriere machen willst, dann würde ja keiner eine Doktorarbeit darüber schreiben, warum Jesus gelebt hat oder warum Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Nein, so nicht. Da musst du eher so etwas schreiben, warum Jesus nicht gelebt hat und warum Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. Darüber kannst du eine Doktorarbeit machen. Das wird dann noch gelesen und so. Das andere ist ja viel zu langweilig dann dabei. Und da ist manchmal Streitfragen, Wortgefechte, was an den Menschen total vorbeigeht. Und manchmal leiden auch Christen in christlichen Gemeinden darüber. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt. Da haben Leute irgendwelche Lieblingsideen, denen sie nachgehen. Und danach wird alles beurteilt. Ihr wisst das ja aus dem Alten Testament, gibt es den Begriff Schibolett. Nicht? Daran sollte dann festgemacht werden, wer ist nun richtig auf der richtigen Seite, wer ist auf der falschen Seite. Also je nachdem, wie du das Wort aussprichst. Die Schweizer, ich habe ja einige Jahre in der Schweiz gelebt, die haben auch so ein Wort. Das ist das Hochirechtli. Also wenn du Hochirechtli richtig aussprechen kannst, dann weiß man, du bist schon halber Schweizer. Wenn du es nicht richtig aussprechen kannst, dann bist du halt Ausländer. Also zu Deutsch heißt das Küchenschrank. Ja, dabei. Aber das ist, Ja, ich meine, ich habe ja ein paar Jahre in der Schweiz gelebt. Ein bisschen Schweizerdeutsch habe ich mir dann auch angeeignet. Also das ist Hochirechtli. Ja, also es gibt da noch so ein paar andere, also und genauso ist das bei manchen, die haben dann solche Begriffe, solche Lieblingsüberzeugungen und wenn du mit denen nicht übereinstimmst, dann schießen sie dich ab. Gibt es leider auch in christlicher Gemeinde. Ich erinnere mich, da hatte ich doch mal so einen Vortrag gehalten ich weiß gar nicht mehr, über welches Thema es ging, auf jeden Fall war es eine Bibelarbeit in dem Vortrag. Und danach kam dann ein Bruder, so Mitte 40, auf mich zu und habe ich gedacht, okay, jetzt gibt es ein interessantes Gespräch. Und dann fragte er mich nur, was für eine Bibel hast du? Ja, und dann hatte ich, glaube ich, gerade die Lutherbibel mit. Da habe ich gesagt, ja, Lutherbibel. Da sagt er, du bist ein Irrlehrer. Da habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt los? Ja, und danach hat er mir gesagt, dass es eben nur die Textus Receptus Bibel gibt und die einzige Bibel, die wahrhaft bibeltreu ist, ist die Schlachterübersetzung. Seitdem habe ich mir dann eine gekauft. Ne? Nein, natürlich nicht. Also ich habe jetzt tatsächlich die Schlachterübersetzung, aber ich lese immer verschiedene, also mal in dieser und so. Und was kam dann? Dann kam irgendwie so eine Verschwörungsidee, ja, dass die Bibeln alle anderen verfälscht sind, weil da eben der Urtext und so weiter. Ihr habt diese Geschichte vielleicht auch schon mal gehört. Und dabei ist das so an den Haaren herbeigezogen. Und dieser liebe Bruder, der hatte weder Griechisch gesprochen noch Hebräisch, meinte aber jetzt der Spezialist zu sein, welche Bibelübersetzung die beste ist. Da muss man sagen, das ist ein bisschen problematisch. Und wenn man sieht, dass der hat sich gar nicht bezogen auf das, was ich in der Predigt gesagt hat. Denn was ich in der Predigt gesagt hat, das war alles in Ordnung. Nur es war die falsche Bibelübersetzung. Und da muss ich sagen, das sind dann solche Sachen, das sind Streitgefechte, das sind Auseinandersetzungen in Gemeinden, wo man sagen muss, die sind so notwendig wie ein Kropf oder ein Blinddarm. Nicht? Die brauchst du eigentlich gar nicht. Die spielen zwar irgendwo noch eine Rolle, aber da könnte man sagen, jetzt lest die Lutherbibel und wenn du genauso lebst, wie es in der Lutherbibel steht, und wenn du das alles erreicht hast, dann kannst du immer noch Gedanken machen, ob es noch eine bessere Bibelübersetzung gibt. Ja, und vor allen Dingen, jetzt kannst du den Bruder dann zusammenhetzen mit einem anderen. Da gibt es dann zum Beispiel gerade in Baden-Württemberg, da gibt es eben einige in den frommen Kreisen, die haben die konkordante Bibelübersetzung, weiß nicht, ob ihr die auch kennt. Und die meinen, das sei die, oder da gab es noch eine andere, die geht auch in eine ähnliche, da war Übersetzung. Und die meinen mich, das sei die einzig wahre. Und die können sich dann fetzen, die können sich richtig fertig machen. Und sagen, nein, das stimmt ja gar nicht und das ist aber alles hier richtig hebräisch und so. Und dann könnt ihr zuschauen, wie das da läuft. Und dann passiert nämlich genau das, was hier steht. Das ist häufig nicht viel mehr als Streitfragen und Wortgefechte. Und was ist das Ergebnis daraus? Erinnert euch an Kapitel 1? Da steht dann nämlich, ja, das erbaut nicht, das führt nicht weiter. Das heißt, dann hast du hinterher vielleicht noch irgendwie das Haar gespalten. Und dann am Ende wäre die Frage, ja, und was bringt das für deine eigene Frömmigkeit? Also die Frage mit der Bibelübersetzung, nicht, dass ihr mich falsch versteht, ist eine wichtige Frage, zweifellos. Und der kann man auch wirklich nachgehen. Aber wenn Leute dem nachgehen, die davon gar keine Ahnung haben, dann ist das ein Problem. Oder wenn Leute eben sich darauf konzentrieren und den Rest des geistlichen Lebens unter den Tisch fallen lassen, dann ist das auch ein Problem. Ihr wisst ja, in Kapitel 1, da stand das ja, da steht nämlich Kapitel 1, Vers 4, und die sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorrufen als göttliche Erbauung im Glauben. Und wo dann auch gesagt wird, überprüf immer, wenn du wahnsinnig für eine Idee kämpfst, unter Christen, dient das der Erbauung im Glauben oder nicht? Ist das jetzt wirklich dran und wichtig oder nicht? Oder ist das einfach so eine Lieblingshobby-Idee davon? Und die gibt es. Und wenn man will, kann man sich auch persönlich damit beschäftigen, wenn es nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt und man darüber andere Dinge vergisst. Aber sonst sollte man das mit dem richtigen Stellenwert einordnen. Und dann erwähnt Paulus ja auch, was nämlich da passiert. Die Leute, die vielen Streitfragen und Wortgefechten nachgehen, was passiert dann? Da steht, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung und böse Verdächtigungen entstehen. Und genau das passiert ja immer wieder. Weil wenn du jetzt irgendwie so eine Lieblingsideen hast, dann kommen ja Verdächtigungen. Ist der noch ganz bibeltreu? Ist der überhaupt gläubig, weil er nicht so ganz denkt wie ich? Und da müssen wir sagen, das ist dann ja eher negativ fürs Reich Gottes. Das gibt häufig Strangit und Zank in der Gemeinde über Nichtigkeiten, wenn man genau hinschaut. Und Neid bringt es natürlich auch. Manchmal ist sogar Neid die Ursache, dass man sich in irgendeinem Punkt noch profiliert. Denn dann hat man plötzlich auch was zu sagen. Dann ist man plötzlich auch wichtig. Da hat man plötzlich auch den Durchblick. Es bringt zwar keinem was, aber ich bin der Einzige, der die Wahrheit weiß. Das gibt es ja leider auch in christlichen Kreisen. Und das ist traurig, weil ich diese Brüder ja schätze, die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Aber dann manche Gemeinden spalten sich noch immer kleiner und noch ein kleines bisschen, weil sie noch etwas genauer haben wollen. Und letztendlich weiß keiner mehr, worum es ganz genau ging. Ich weiß nicht, ob ihr, einige sind ja aus den Brüdergemeinden, die ich ja sehr schätze und liebe, die Brüdergemeinden, weil ich ihnen auch selbst viel verdanke und gerne mit ihnen arbeite. Aber wenn ihr die Geschichte von John Nelson Darby seht, dann sind da manchmal solche Streitpunkte, wo man sich wirklich fragt, was soll das Ganze? Also er hat sich ja zum Beispiel auseinander gestritten mit der Bethesda-Gemeinde von Georg Müller. Georg Müller war ja auch Brüdergemeindler dort in England. Die waren ja beide richtig fromm. Aber die haben sich wegen irgendwas gestritten und bis heute streiten sich dann doch die Kirchenhistoriker, warum die sich überhaupt gestritten haben. Weil eben keiner es ganz genau weiß. Die haben das irgendwie nur vage angedeutet. Der hat gesagt, ja, der hat eine Irrlehre, was seine Christologie angeht. Aber dann hat Darby nicht gesagt, ja, was denn die Irrlehre sei. Und dann hat Georg Müller gesagt, ja, aber ich vertrete doch genau das, was in der Bibel hat, das noch alles erklärt. Und dann hat er gesagt, ja, aber bei dir in der Gemeinde ist einer, der hat eine andere Meinung. Und weil der, du den ja zulässt, deshalb bist du mitverantwortlich dafür und so weiter. Das ging ein langes Hin und Her und schließlich gespalten. Die einen haben, der Darby hat gesagt, du bist Irrlehrer und du bist abgefallen und was weiß ich. Und da muss man sagen, was soll das? Das ist dann eben genau, was an dieser Stelle passiert. Neid, Zwietracht, Lästerungen, böse Verdächtigungen. Und das können wir eigentlich als Christen wirklich nicht gebrauchen. Denn Angriffe und Kämpfe haben wir mehr als genug. Und lasst uns doch bei den Sachen kämpfen, wo es wirklich drauf ankommt. Wenn manche Ungläubige hören, worüber wir uns streiten, die würden sich ja krank lachen. Wenn sie überhaupt verstehen würden, worum es geht. Dann dabei. Aber denk doch, kämpf den guten Kampf des Glaubens, wo es wirklich drauf ankommt. Es gibt ja wirklich Irrlehre auch in christlichen Kreisen. Das ist ja klar, da sollte man dann deutlich darauf hinweisen. Aber wo es dann um eigentlich Details geht, Kleinigkeiten geht, da sollte man jetzt nicht Wortstreitereien, Streitfragen, Zankfragen und sowas machen, denn die führen eher dazu, dass in der Gemeinde noch mehr Unruhe herrscht, als es eigentlich nötig ist. Und da sollte man sich doppelt gut überlegen, welches Fass man da aufmacht, worüber man meint, noch sprechen zu müssen. Also Warnung in bestimmter Hinsicht ist schön und gut und manchmal ist es wirklich nötig zur Orientierung, aber wir müssen selbst uns doppelt und dreifach hinterfragen, ist diese Diskussion, die wir anstoßen, irgendwo wirklich nötig oder eben nicht. Und an manchen Stellen, dann schluckt man sie besser runter und sagt, ach, ist jetzt nicht dran, ist nicht nötig, es gibt wichtigere Sachen, um die es geht. Also es geht nicht darum, dass die Sachen vollkommen falsch sind, da kann man darüber diskutieren, wie auch bei der Frage der Bibelübersetzung. Da kann man natürlich darüber diskutieren. Es gibt gute Argumente auf beiden Seiten. Nur man sollte das nicht so hochspielen, so als entscheidenden Maßstab dort einsetzen. Also, da kommt alles Negative raus. Unnütze Streitfragen, also unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind. Wird jetzt gesagt. Verdorbene Gesinnung, das meint, moralisch sind die nicht in Ordnung. Das kann sogar sein, dass das, was sie sagen, also von der Lehre, gar nicht vollkommen falsch ist, aber die Motivation, aus der sie es tun, eben die Gesinnung, die dahinter steht, die ist falsch. Warum? Die Gesinnung könnte dann zum Beispiel sein, ich will gut dastehen, ich will Recht haben, ich will am anderen erniedrigen, ich will jetzt auch mal sagen, was richtig und was falsch ist. Das könnten zum Beispiel falsche Motive sein. Das ist diese verdorbene Gesinnung. Die Gesinnung ist eben nicht rein und geistlich. Es geht mir im Kern nicht darum, dass die Leute wirklich in die Nähe zu Jesus kommen, sondern es geht mir einfach mehr um Rechthaberei zum Beispiel. Und da steht, dass die häufig nicht nur eine verdorbene Gesinnung haben, sondern der Wahrheit beraubt sind. Das heißt, die Wahrheit, um die es im Evangelium geht, die tritt plötzlich immer weiter zurück. Häufig seht ihr, dass Leute, die sich da vollkommen festbeißen, die evangelisieren fast gar nicht mehr. Die bauen auch gar nicht mehr auf, sondern die reißen nur noch ein. Und ständig haben sie irgendwelche neuen Feinde, gegen die sie vorgehen müssen, weil das Reich Gottes mal wieder am Untergang ist, nach ihrer Auffassung. Und da muss man sagen, da ist dann etwas Ungutes. Da könnte es sein, dass sie der Wahrheit beraubt sind. Und die Wahrheit, der Kern der Wahrheit ist ja vollkommen klar. Der Kern der Wahrheit ist, Jesus Christus ist für die Sünden der Menschen gestorben. Und das ist und muss der Mittelpunkt jeder Verkündigung bleiben. Auch der Schwerpunkt der Tätigkeit dabei, darauf hinzuweisen. Und was kann dann noch passieren? Und sie meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Das ist ja das, was wir schon einige Male im 1. Timotheusbrief gefunden haben, dass der Umgang mit finanziellen Mitteln im Reich Gottes eine heikle Angelegenheit ist. Und dass es Leute gibt, die Gottesfurcht benutzen als Mittel zur Bereicherung. Das heißt in Wirklichkeit, die reden nur fromm oder tun so, weil sie reich werden wollen. Weil sie hoffen, davon zu profitieren in finanzieller, materieller Hinsicht. Und hier finden wir ganz deutlich eine Warnung, die ja dann den Paulus dazu gebracht hat, von keiner Gemeinde, außer den Philippern, Geld anzunehmen. Immer selbst zu arbeiten. Er sagt, ich könnte ja von euch Geld annehmen, aber ich tue es nicht, um nur nicht den Eindruck zu erwecken, ich tue das, ich verkündige das Wort Gottes, um damit materiell zu profitieren. Also hier die Herausforderung von jedem, der im geistlichen Dienst steht, auch für jeden, der außen steht, es soll keine Bereicherung stattfinden. Mich erinnert das an ein Gespräch in einer, also ist jetzt eine Zeit lang schon her, ich war dort in einem Gespräch mit involviert, es ging darüber, in einem christlichen Werk einen Mitarbeiter neu einzustellen. Und dann war einer der Kandidaten, der im Gespräch gewesen war, war gut, dass er das gleich zu Anfang geäußert hat, dann war die Sache nämlich klar, also der hat gesagt, unter 5.000 Euro fängt er gar nicht an zu arbeiten. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr verdient. Kann ja sein, dass ihr sagt, ja, also klar, würde ich auch nicht tun und so wenig, nicht überhaupt. Aber dann war das Gespräch gleich zu Ende. Weil im Reich Gottes, da werdet ihr sehen, so etwas gibt es nicht, sollte es auch nicht geben. Ich hatte mal einen Artikel, wenn ihr ihn haben wollt, kann ich ihn euch auch schicken, dann darüber geschrieben, so was ich denn jetzt denke von der Bibel aus, wie das im Reich Gottes sein sollte. Also ich würde sagen, zum Beispiel in der Gemeinde eine konkrete Richtlinie wäre, ich würde sagen, wenn da ein vollzeitiger Mitarbeiter ist, dann sollte man den Durchschnitt des Einkommens in der Gemeinde nehmen und das soll ungefähr die Orientierung sein für den Prediger. Weil es muss ja auch einen Unterschied geben, ob du in einer reichen Region Deutschland bist, in einer ärmeren. Auch vom Lebensstandard gibt es ja Unterschiede. Und natürlich jemand, der irgendwie in Indien ist und da einen anderen Lebensstandard hat, wird wieder anders sein. Aber das schien mir durchaus so nicht mehr als der Durchschnitt dessen, was auch in der Gemeinde verdient wird. Aber wenn plötzlich der Prediger oder der Pfarrer zu den Besserverdienenden gehört, dann stimmt da irgendwas nicht, würde ich sagen. Und da sollte man drauf achten, also das sollte Maßstab sein. Natürlich, wenn ich das so deutlich sage, ich weiß, es gibt auch Christen, auch christliche Gemeinden, die lassen dann ihre Mitarbeiter zu einem Hungerlohn arbeiten oder so. Das ist natürlich auch nicht, was es sein soll. Für die war ja das vorher geschrieben, was wir gestern gelesen haben, der Arbeiter ist seines Lohnes wert und du sollst dem Ochsen der Drisch nicht das Maul verbinden, das ist für diejenigen gedacht. Aber jetzt sind ja diejenigen ermahnt, die meinen, durch Gottesfürchtigkeit, also durch Glauben, reich werden zu wollen. Und das ist nicht akzeptabel. Das sollte es so nicht geben. Dann hat Paulus hier so ein richtig schönes Wortspiel darin, finde ich. Er hat ja im Satz vorher gesagt, die meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Also hier, wenn du merkst, das ist, diskutiere gar nicht lange herum, die haben eine falsche Motivation, die sollen im Reich Gottes nicht eingesetzt werden. Wenn die jetzt ihnen darum geht, viel Geld zu verdienen, dann sollen sie das irgendwo tun, dann ist das ihre Sache, aber nicht im Reich Gottes. Und dann macht er dieses Wortspiel, das sagt er, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung. Merkt ihr erst richtig davon, es sind manche, die wollen sich durch die Gottesfurcht bereichern. Und jetzt sagt er, aber die Gottesfurcht ist eine große Bereicherung. Also er dreht das Ganze eigentlich um von dem, wie die Irrlehrer das machen. Die Irrlehrer, die predigen und machen etwas, um reich zu werden. Und dann sagt er, ihr seid ja vollkommen auf dem falschen Dampfer. Die Gottesfurcht an sich ist schon die Bereicherung, die Gott uns gegeben hat. Das heißt, wenn du mit Gott lebst und nach seinen Maßstäben lebst, dann bist du ja bereichert, weil du mit Gott lebst und die Erfüllung erfährst. Und dann wird auch noch gesagt, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Ich glaube, da ist das Geheimnis dahinter, dass wir nämlich nie zufrieden sein werden, was materielle Güter angeht, nie, wenn wir nicht Gottesfurcht und Bescheidenheit haben. Wenn wir Gottesfurcht und Bescheidenheit haben, dann werden wir immer wieder in unserem Leben merken, dann sind wir auch mit wenig glücklich und zufrieden. Ich weiß nicht, wie es in euch um eurem Leben geht. Meistens freuen wir uns ja über unsere Anschaffungen, solange sie neu sind und solange wir sie noch nicht so lange haben. Und dann kommt ganz schnell der Aspekt der Gewohnheit. Wir sind daran gewöhnt, das ist ganz normal, das schlägt uns nicht mehr vom Hocker. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, ich kann es noch, als ich in meinem ersten eigenen Auto gesessen habe. Ich habe etwas später den Führerschein gemacht, weil ich kein Geld hatte und weil ich während des Studiums auch kein Auto finanzieren konnte. Und da habe ich dann einen, ich weiß nicht, 15 Jahre alten Ascona gehabt, Opel Ascona. Also es war nicht unbedingt so das Top-Auto, könnte man sagen, klapperte überall, rostete auch noch überall ein bisschen, aber ich saß da drin und ich war richtig froh und habe gedacht, jedes Mal, wenn ich im Auto sitze, ein tolles Gefühl, hier alleine fahren zu können und dieses schöne Auto mit Velour sitzen und so. Ne? Und, ja, also hatte sogar noch ein Radio, ja. Die Heizung funktionierte nicht ganz und ein bisschen ölte der Motor auch und sowas, aber es fuhr. Da war ich richtig froh darüber. Und jetzt nehme ich mal ein halbes Jahr später. Also nach einem halben Jahr später fiel mir immer mehr die Mängel des Autos auf. Da habe ich gedacht, komisch, schaue ich mich um, die anderen Autos sind alle schöner. Die sind alle neuer, die sind alle besser, die fahren alle schneller, die sind nicht so mit Rost besetzt und irgendwie kann dann Unzufriedenheit. Und das ist ja eine Erfahrung, die werden wir immer wieder machen. Also immer wieder, wir haben etwas und manchmal fällt es uns als Eltern ja auch bei unseren Kindern, oder? Da seht ihr die Kinder und dann kann einem als Elternpaar ja mal herausrutschen, wenn sie mal wieder beim Essen nörgeln, zu sagen, denk an die Menschen in Afrika, wenn die das hätten oder so. Ne? Und es stimmt ja auch. Nur letztendlich geht es unseren Kindern genauso wie uns. Die sind daran gewöhnt und das ist total normal. Und deshalb wird hier besonders diese Genügsamkeit, das heißt, wenn du genügsam mit wenig zufrieden bist, dann wirst du dich schon ein kleines bisschen mehr freuen, weil du dadurch begeistert bist. Oh, Gott gibt mir ja viel mehr, als ich eigentlich brauche. Also ich habe das erfahren an mehreren Stellen. Zum Beispiel, als wir geheiratet haben, da waren wir auf Wohnungssuche in Basel und wir haben lange keine gefunden. Einige Geschwister hatten uns auch gesagt, ihr könnt ja gar nicht heiraten, ihr habt ja gar nicht genügend Geld. Also nicht für die Heirat, aber hinterher zum Leben. Und sie hatten nicht ganz Unrecht. Ich habe dann während des ganzen Studiums immer gejobbt, gearbeitet und dann hatten wir Geld. Aber wir haben einige Einschränkungen gehabt. Und das war, wir hatten nach einer Wohnung gesucht und die Wohnungen waren alle zu teuer. Und dann haben wir schließlich, wir haben gebetet und dann haben wir jemanden getroffen und gesagt, ja, da ist eine Wohnung. Wir haben die angeschaut, Altbau, und die haben wir dann genommen. Drei-Zimmer-Wohnung für sensationelle, das war damals 350 Schweizer Franken. Also dafür bekämst du in der Schweiz normalerweise damals nicht mal eine Garage. Dafür geschweige denn eine Wohnung. Allerdings, dass diese Wohnung nicht nur Vorteile hat, also erstmal, ich war wirklich dankbar, ich habe gedankt, danke, dass wir diese Wohnung bekommen haben. Ich habe dann erst gemerkt, dass das nicht alle so sehen, als wir dann ausgezogen sind. Wir sind dann nach 7 Jahren, fast 8 Jahren ausgezogen und wollten die Wohnung jetzt, haben gedacht, an freundliche Nachmieter weitergeben. Die sind bestimmt froh, wenn sie auch so eine günstige Wohnung haben und kein Mensch wollte dort einziehen. Ja, weil unsere Wohnung hatte leichte Mängel. Sie hatte nicht nur Einfachverglasung an den Fenstern, sondern 2 Meter von unserem Schlafzimmerfenster fuhr die Straßenbahn. Und mit Einfachverglasung hat man die dann entsprechend morgens von 4 Uhr bis nachts um 2 Uhr so ungefähr gehört. Alle 5 Minuten so ungefähr kam die da vorbei. Es gab in der Wohnung auch keine Heizung aus... Ja, ich meine, außer ein Kohleofen in der Küche. Aber wenn du den nicht ordentlich geheizt hast, dann gehen das auch alle raus, denn die Wände, das war auch toll, die waren so rund 3 Meter hoch, was ich sehr geschätzt habe. Ich konnte riesige Regale überall aufbauen mit Büchern da drin. Aber die Wärme hat nicht so gut gehalten. Und im Winter, da lag Vivian manchmal mit Schal und Handschuhen im Bett. Und morgens konntest du das Eis vom Fenster abkratzen, von innen, also nicht von außen. Die Toilette gab es auch nicht in der Wohnung, sondern die war so einen halben Gang tiefer. Ein Badezimmer gab es auch nicht. Also ihr merkt schon, diese Wohnung hatte gewissen einfachen Standard. So, nicht? Aber ich war wirklich froh. Was ich jetzt sagen will, ist, jetzt bis heute geht es mir noch manchmal so, wie heute Morgen, bevor ich zum Gottesdienst gefahren bin, ich war richtig froh, unter einer warmen Dusche zu stehen und zu duschen. Weil ich über 8 Jahre hinweg gemerkt habe, man kann auch so leben. Ne? Also was ja nicht heißt, dass ich mich 8 Jahre nicht gewaschen habe. Ne? Also, sondern ich habe mich dann eben mit kaltem Wasser in der Küche am Waschbecken gewaschen. Oder wir sind dann eben ab und zu regelmäßig mal schwimmen gegangen. Und dann konnte man vorher ausführlich duschen. Ne? Dann so warme Dusche beim Schwimmbad. So, und da konnte man sich dann ausführlich waschen. Das ging auch. Und manche unserer Vorfahren haben das auch so gemacht vor 50, 60 Jahren. Ne? Dann gab es das auch nicht anders. Was ich damit sagen will, ich habe es bei mir selbst gemerkt, eine gewisse Genügsamkeit kann dazu führen, dass ich Gott viel dankbarer bin für das, was er mir schenkt. Und wo ich dann plötzlich merke, tatsächlich beschenkt er mich im Alltag. Das ist nicht alles selbstverständlich. Und ich glaube, das ist das, was er hier sagen will. Und Paulus hat das noch in viel intensiverer Weise erlebt, wenn wir uns sein Leben anschauen. Und dass manchmal diese Unzufriedenheit, dass sie ständig mehr haben wollen, das ist so, ein Autor hat es mal verglichen, ein Autor mit, so wie mit seinem Durst mit Meerwasser stillen zu wollen. Und umso mehr Meerwasser du trinkst, ihr könnt es mal probieren, umso mehr durstiger wirst du. Und so erleben das ja auch viele Menschen in unserer Umgebung. Die sind dann noch suchen nach mehr und das muss ich noch erleben, das muss ich noch haben und das muss ich noch machen. Und sie sind doch nie damit wirklich befriedigt. Und da will Paulus sagen, die echte Befriedigung ist doch nicht der Reichtum, den ich durch das Predigen bekomme, sondern der echte Reichtum ist die Gottesfurcht selbst, ist die Beziehung zu Jesus selbst. Und das andere, wenn wir dann bescheiden sind, wenn wir genügsam sind, das andere werden wir dann umso mehr als Geschenk Gottes wahrnehmen können. Dann Vers 7, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Eine ganz einfache Wahrheit, die jeder von uns nachvollziehen kann. Gibt es auch das schöne deutsche Sprichwort, was sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das wissen wir alle. Genau dasselbe sagt Paulus hier. Aber er sagt das, um den Blickwinkel richtig zu rücken. Denk doch immer daran bei deiner Lebensführung, dass alles, was du materiell hast, wirst du hier mal zurücklassen müssen. Und manchmal geht es ja sogar noch viel schneller. Dann ist es so, irgendein Unfall passiert oder Arbeitsplatz geht verloren oder du stirbst relativ früh. Oder auch wenn wir das lange nicht erlebt haben, es kann auch mal passieren, dass es auch in Deutschland mal wieder Krieg gibt. Und plötzlich geht alles kaputt. Manche unserer Vorfahren haben das erlebt. Oder sie haben in der Währungsreform alle ihre Ersparnisse verloren. Mit einem Mal. Manche haben das sogar mehrfach im Leben erfahren. Und dann merkt man schon hier auf der Erde, dass das, was wir meinen, sicher zu haben, so sicher gar nicht ist. Ich glaube, das heißt nicht, dass wir jetzt sofort alles von uns werfen müssen und sagen, jetzt ziehen wir nur noch mit dem Schlafsack durch die Gegend, vielleicht noch ein Fahrrad und so und das war's dann. Das ist auch nicht unbedingt immer die Lösung. Manchmal vielleicht schon für den einen oder anderen, aber nicht generell. Aber dass wir uns immer wieder selbst hinterfragen, immer wieder selbst überprüfen, wie stark hänge ich mein Herz an diese Dinge? Wie stark bin ich darauf ausgerichtet, mein Glück und meine Zufriedenheit an dem Besitz oder an den, manchmal kann man es ja auch sagen, an den Erlebnissen, die ich mir kaufen kann oder so, festzumachen? Und da will uns Paulus warnen, bau darauf nicht, denn letztendlich hinterlässt du das alles hier auf der Erde und diese Dinge werden in der Ewigkeit nur von untergeordneter Bedeutung sein. Dann sagt er als nächstes, Vers 8, wenn wir nur Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Und wenn ich das lese, dann muss ich sagen, werde ich etwas unruhig dabei. Weil ich habe mehr als Nahrung und Kleidung. Also deutlich mehr. Ja, ich habe zum Beispiel ein paar tausend Bücher. Also, die ich auch schätze. Also ich finde das ein richtiger Genuss, so wenn ich bei mir in der Bibliothek bin und da lese und damit arbeite, ein richtiger Genuss. Ja, das finde ich eine tolle Sache. Oder auch andere Sachen, die ich habe. Nicht? Was weiß ich, CDs mit Musik und Hörbüchern und sonst irgendetwas und viele Möbel und in meinem Haus ist mehr Platz, als ich eigentlich brauche. Was einfach daran liegt, das Haus war so groß. Ich hätte es ja gerne viel kleiner gehabt, aber es gab ein kleineres. Ja, ich meine, das klingt aus... Das klingt aus eurer Perspektive vielleicht nicht ganz verständlich, aber diejenigen, die hier schon häufiger in der Freizeit waren, irgendwann habe ich euch doch auch mal erzählt, ne, wie ich das zum Haus gekommen bin, wenn ihr euch daran erinnert. Also ich hätte mir ja nie ein Haus leisten können von dem Geld, was ich habe. Und wir hatten geschaut, nur einmal zu mieten anderes, weil wir nur in der Wohnung gewesen waren. Und als wir drei Kinder hatten, war das zu eng. Wir hatten nur ein Kinderzimmer dazu und das war damit zu eng und zumal überall noch Bücher rumstanden und so. Und dann hatten wir mehr Platz gebraucht, wir hatten gesucht, das war alles zu teuer. Und schließlich kam der Nachbar, wo wir ja vorher wohnten, auf uns zu, dessen Mutter gerade gestorben war, ein älterer Bauer. Und der hat gesagt, Bauer sein macht keinen Spaß mehr, nicht? Und so, das will ich alles nicht mehr. Der wollte nur weg von dem Hof. Und dann hat er gesagt, ich kenne euch hier schon ein paar Jahre, ich will gerne, dass ihr das Haus bekommt. Und dann haben wir gedacht, ist ja nett. Und dann, ja, wie teuer soll das denn sein? Und dann hat er uns das Haus angeboten für 50.000 Euro. Habt ihr mal ein Haus gekauft für 50.000 Euro? Ja, und dann habe ich noch gesagt, ja, ich habe aber keine 50.000 Euro. Ja, und was hat er dann vorgeschlagen? Dann hat er vorgeschlagen, dass wir das so Jahr für Jahr abzahlen im Verlauf von 10 Jahren. Und jetzt bezahle ich jeden Monat 400 Euro Abzahlung und nach 10 Jahren gehört mir das Haus. Habt ihr sowas schon mal gehört? Und erlebt? Und ich bezahle nicht mal Zinsen dafür. Keine Zinsen? Also, ich meine, ich will euch ja nicht neidisch machen, nicht, dass ihr hinterher alle, dass ihr nicht alle denkt. Und um euch das zu sagen, auch hier, vielleicht denkt ihr, naja, das ist Norddeutschland. Nee, auch hier gibt es das nicht. Also auch hier ist sowas, habe ich noch nie gehört. Das war dann sogar... Das war ja sogar so, als ich das dann angegeben habe, so bei Steuererklärung und so etwas, dann haben die noch nachgefragt, weil sie gedacht haben, irgendwo muss da ja noch unter dem Tischgeld verschoben worden sein. Das ist etwas, war aber nicht dafür. Und ich meine, ich könnte euch jetzt noch mehr vollschwärmen von dem Haus, der Größe und so weiter. Auch das Haus hat natürlich gewisse Defizite, ist ja auch klar. Ja. aber bei diesen Defiziten bin ich jetzt so dabei, nach und nach die auszubessern und immer wieder, wenn ich etwas Geld habe, dann zu bauen und weiterzumachen und sowas. Das ist halt ein altes Haus, ein uraltes Haus und da gibt es dann immer wieder was zu tun. Aber ich bin wirklich froh, ich bin wirklich dankbar dafür, für dieses Haus und das hat mit der Größe zu tun. Das ist ein riesiges Bauernhaus und das gibt es halt nicht kleiner. Das ist dann, ja. Also wenn ihr wollt, ich lade euch gerne ein, kommt mal vorbei zum Kaffee trinken und so und ja, wer will, also morgen gibt es noch eine Chance, morgen könnten wir noch abmachen, so zum Kaffee trinken, könnt ihr euch dann mal melden bei mir und dann kann ich euch das gerne zeigen und ja, genau, klar, ja, das müssen wir dann noch sehen, wie viele Leute mitkommen, ne? Aber dann, also wenn es mehr als 100 sind, dann habe ich nicht so viel Kuchen zu Hause und aber können wir nachher noch drüber sprechen. Also dann zeige ich euch das gerne. Also ich bin wirklich froh und Vivian auch, und dass Gott uns das geschenkt hat. Und das ist eben eigentlich mehr, als wie Paulus sagt, nur Nahrung und Kleidung. Da bin ich froh darüber, aber ich merke immer wieder, ja, auch Michael, du gehörst doch auch zu denjenigen, die mehr haben. Und ich freue mich darüber, aber ich weiß, das ist auch nicht selbstverständlich und das muss auch nicht so sein. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden. Und das werden wir auch merken, wenn Menschen sehr stark danach ausrichten, unbedingt, ich will mehr, ich bin reich. Das kommt ganz schnell dazu, du gehst krumme Wege, ehe du dich versiehst. Ja, warum? Irgendwann wird dein Gewissen immer weiter. Denn mit einem klar an der Bibel orientierten Gewissen wirst du eben nicht einfach so reich. Da gibt es ganz seltene Fälle. Ich hatte mal von dem Fall gehört, da hat irgendjemand, ich weiß nicht mehr, was das genau war, der hatte mir das zwar erklärt, aber ich habe es wieder vergessen, irgendwie hat er für Computerbausteine so einen Computerbaustein erfunden. Und den hat er dann verkauft an Siemens, diese Sache, und dann hat er für sein Leben ausgesorgt gehabt. Also hat ziemlich viel Geld dafür bekommen, für die Sache, weil die scheinbar gut war. Und das gibt es. Das kann ja auch im Christ passieren. Aber wenn du so normal deiner Berufstätigkeit nachgehst, dann wirst du zwar so im internationalen Maßstab für den durchschnittlichen Inder, wirst du immer dann auch reich sein, aber sagen wir mal den deutschen Maßstab gemessen, dann wirst du normalerweise nicht so super reich werden. Wer versucht, diesen Weg zu gehen, wird das meistens nicht tun können ohne Umwege, ohne sein Gewissen zu vergewaltigen mit der Zeit, ohne von Gott abzurücken. Und da sagt dann Paulus letztendlich, ja, wofür denn? Guck mal, du tust das alles und du rückst damit weiter von Gott weg. Und wofür? Was hast du denn letztendlich wirklich dadurch? Ja klar, du hast ein bisschen materiellen Besitz mehr, aber denk auch an den Verlust, den du dabei hast. Und so wird deshalb hier eben gesagt, dass sie in Versuchung kommen, in Fallstricke kommen und viele törichte und schändliche Begierden. Und dann steigert er das ganze Jahr noch sogar und dann sagt er, welche die Menschen in Unordnung, Untergang und Verderben stürzen. Das heißt, diese Entfernung von Gott, dieses Nichtachten auf die Maßstäbe Gottes hat auch Auswirkungen häufig im Leben der Menschen. Und das ist übrigens nicht nur die Meinung von Paulus. Lies mal die Sprüche durch. Mehrfach steht in den Sprüchen, dass der, der schnell reich werden will, in Unmoral fällt oder in Sünde fällt dabei. Das war schon immer so gewesen, dass das die Gefahr ist. Und dann sagt er weiter, denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Bösen. Und das ist ja wirklich krass, könnte man sagen, als Ausdruck. Also hier wird deutlich gemacht, dass unser Umgang mit materiellen Gütern, wenn ich das mal so erweitere, sehr viel Einfluss auf unser geistliches Leben hat. Denn es geht nicht nur um Geld oder nicht Geld, sondern er sagt, dass aus dieser Geldgier können eben viele andere schlimme Sachen entstehen. Und wenn ihr seht in der Weltgeschichte, die meisten Kriege wurden doch aus Geldgier gemacht. Irgendein Herrscher wollte noch mehr Macht und noch mehr Geld und noch mehr Land. Das war doch ganz häufig die Ursache. Wie viel Streit zwischen Nachbarn oder wie viel zwischen Kindern, deren Eltern gestorben sind, wie viel Streit und Missgunst entsteht, wo es ums Erbe geht und man dann sich da auseinanderlebt und streitet. Wie viel Streit kann es auch in der Ehe geben darüber? Wofür gibst du das Geld aus? Das ist aber vollkommen schlecht. Also bei uns in der Ehe gibt es das manchmal auch, Diskussionen darüber. Immer wieder, wenn ich ein paar Bücher bestelle, also meine Schwäche sind halt die Bücher, ist wirklich so. Also wenn ich einen Buchkatalog in der Hand habe und dann immer sehe, was ich eigentlich unbedingt brauche, halt dieses Buch, dann sagt kommt meine Frau immer wieder und bremst mich nach weiter. Michael, du hast doch schon 10 Bücher über das Thema und das brauchst du nicht und leihst doch in der Bibliothek aus und manchmal spricht da die Stimme der Weisheit und dann muss ich sagen, du hast ja recht. Und dann revanchiere ich mich, wenn meine Frau eine neue Tasche kaufen will oder ein paar neue Schuhe, nicht? Oder ein paar neue Schuhe oder so. Dann revanchiere ich mich und sage, Vivian, guck mal hier, du hast doch das ganze Regal voll Schuhe und so. Und Taschen hast du doch auch schon, 20 verschiedene. Und so versuchen wir uns gegenseitig auf dem richtigen Pfad zu halten. Und ja, ja. Und ja, als ich jetzt in der ersten Ferienwoche, als wir da im Urlaub in Italien waren, zweimal habe ich meine Frau überzeugt, dass ich auch ein Buch gekauft habe. Das eine Mal war über die byzantinischen Mosaiken in Ravenna. Ja. Also das ist wirklich spannend. Ich kann euch das ausleihen. Ich habe es durchgelesen dabei. Und das andere war eben über eine Abbazia, also das heißt eine Abtei, die eben im Norden Italiens ist, die in der Zeit der Wallfahrten nach Rom eine große Rolle gespielt hat. Das habe ich mir dann auch gekauft. Und meine Frau hat sich dann natürlich auch, ja, genau, ja, ja, also... Ja, und so sind wir ja dann auch durchaus dann eben liebevoll miteinander, was diese Sachen dann angeht. So, ne? Ja. Also, das ist dann eben, wenn man jetzt, also dann geht es noch ein bisschen weiter. Also die etliche sind von ihr, sie haben sich ihr hingegeben, der Geldgier, und sie sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also das heißt, wenn wir von dem Maßstab Gottes abirren, dann gibt es eben auch Schmerzen. Dann gibt es auch Leiden im Leben. Man kann nicht sagen, ich tue, was ich will und das geht dann alles spurlos an mir vorbei. Sondern hier wird deutlich gesagt, wer diesen falschen Lebensstil pflegt, wird Schaden am Glauben nehmen und wird sich häufig viel Schmerzen zufügen. Und wenn sie nur darin bestehen, dass sich die Hoffnung, die du darauf gesetzt hast, nicht erfüllt. Dass du die Hoffnung darauf gesetzt hast, wenn ich erst das erreicht habe, dann geht es mir wirklich gut, dann bin ich glücklich und du wirst sehen, du wirst davon enttäuscht werden. Dann wirst du dir Schmerzen zufügen. Nun, ich komme zum nächsten Abschnitt. Also hier ging es jetzt um Umgang mit den, also Warnung vor Habgier und vor den Irrlehrern. Dann geht es jetzt als nächstes, du aber, o Mensch Gottes, flieh diesen Dingen. Jage aber nach der Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis von vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und allein gewaltige, der König der Könige und der Herr aller Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, in dem kein Mensch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Also hier wird jetzt ein Gegensatz dazu aufgebaut. Erstmal ging es darum, wie verhalten sich die Irrlehrer falsch. Und hier beschreibt Paulus, wie soll sich der, der gottesfürchtig in der Gemeinde ist, denn richtig verhalten. Und dann aber, du aber, o Mensch Gottes. Also mit dem o Mensch Gottes ist im ersten Primär ist der Timotheus gemeint. Aber letztendlich sind wir alle als Leser damit gemeint, nämlich jeder, der bewusst in Abhängigkeit von Gott lebt. Und was soll er tun? Fliehe diese Dinge. Welche Dinge? Die vorher genannt worden sind. Was soll er stattdessen tun? Jage aber nach der Gerechtigkeit. Was ist mit Gerechtigkeit gemeint? Wiederum das, was wir auch schon vorher gehört haben. Gerecht ist derjenige, der nach den Maßstäben Gottes lebt oder danach trachtet. Denn hier steht ja dem Nachjagen. Das heißt, wir haben es als Christen nicht erreicht. Wir sind aber hoffentlich dabei, dem immer näher zu kommen, uns danach auszustrecken. Das heißt, unsere Bemühungen sollen nicht so sehr auf das Irdische gerichtet sein oder auf das, was viele andere Menschen, die ungläubig sind, für den Lebensinhalt halten, sondern konzentriere dich auf das, was Gott dir als Maßstäbe im Leben gesetzt hat. Und was weiß ich, dann bist du vielleicht froh, wenn du gemerkt hast, im Umgang mit deinen Kindern, ich bin ein bisschen geduldiger geworden. Das wäre doch was. Und vielleicht kannst du darüber dann letztendlich viel glücklicher sein als über die neue CD oder so etwas. Und das ist die Herausforderung. Als nächstes steht da, wir sollen nachjagen der Gottesfurcht. Das heißt, noch mehr erkennen, wer Gott ist und wie Gott ist und was er von uns will. Im Glauben. Glauben, ich habe es euch ja auch schon gesagt, ist das auch das deutsche Wort Vertrauen, was darin steckt. Das ist ja nicht nur etwas, wo ich sage, ich bin gläubig und das ist ein statischer Zustand. Sondern Vertrauen zeigt sich ja im Vollzug des Alltags, im Alltagsleben. Das heißt, du sollst immer mehr lernen, im Alltag Gott zu vertrauen, ihm zuzutrauen, dass er dich weiterführt, wo du nicht mehr weiter weißt. Dass er dir das gibt, was du wirklich brauchst. Das ist hier mit Glauben gemeint. Du sollst nachjagen der Liebe, von der Paulus im 1. Korinther 13 sagt, dass sie überhaupt die höchste der Geistesgaben ist, die Gott in uns schaffen kann. Dass dein Leben und Denken immer mehr von Liebe gekennzeichnet wird, anderen Menschen gegenüber, Gott gegenüber natürlich auch. Ne? Ich liebe Gott über alles, dein Nächsten wie dich selbst. Und das soll unser Reden prägen, das soll unseren Alltag prägen, den Umgang mit Zeit oder Geld oder materiellen Gütern oder solchen Dingen mitprägen. Und dann auch Geduld und Sanftmut. Auch die sind wichtig für das Zusammenleben in der Familie und in der Gemeinde. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das hat Paulus auch schon vorher gesagt. Wir haben es in den letzten Tagen schon einmal angesprochen. Da habe ich euch aufgezählt, wogegen wir denn kämpfen. Und das waren dann insbesondere so mehrere Dinge. Einmal habe ich gesagt, du kämpfst gegen die eigene Sünde, die aus dir selbst rauskommt. Die Begierde, die in uns allen steckt. Dann habe ich gesagt, wir kämpfen gegen die Angriffe des Teufels. Der versucht, uns von Gott wegzuziehen. Wir kämpfen gegen andere Menschen, die uns angreifen, weil sie uns fertig machen wollen. Das können Gläubige und Nichtgläubige sein. Das sind so die drei Hauptzielrichtungen, gegen die wir da kämpfen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Jetzt könnte das so aussehen, man könnte so interpretieren, der hat das ewige Leben ja noch gar nicht. Also ergreife das ewige Leben. Das ist aber nicht so damit gemeint. Hier ist gesagt, in dem Moment, wo du gläubig geworden bist, deshalb steht ja hinterher auch der Rückblick, wozu du berufen bist und unter dem Bekenntnis vieler Zeugen Zeugnis abgelegt hast. Das heißt, in der Vergangenheit hat er schon das ewige Leben bekommen, aber jetzt soll er es ergreifen. Das heißt, das soll in seinem Leben Realität werden. Das, was er von Gott schon bekommen hat, das soll sein Leben immer mehr bestimmen. Das soll ihn in seinem Denken, in seinem Handeln bestimmen. Das ist mit dem, ergreif das ewige Leben, das ist schon da. Aber jetzt ergreif es, lass dich davon bestimmen. An anderen Stellen gebraucht dann Paulus den Begriff und sagt, ihr seid in Christus oder zieht Christus an oder solche Begriffe. Das ist genau dasselbe. Du hast ja eigentlich Jesus schon in dir, aber jetzt werd dir auch dessen bewusst und lass alle Bereiche deines Lebens davon durchdrungen sein. Das ist damit gemeint. Dieses hier ergreift das ewige Leben. Also du hast es in dem Moment, wo du Vergebung deiner Sünden hast, wo du Gott darum gebeten hast, weil Jesus dafür gestorben ist, vergib mir du meine Schuld und dann ist er bereit, die Schuld zu vergeben. Aber das heißt noch nicht, dass diese Vergebung Realität in deinem Leben war. Also die Vergebung natürlich, aber die Auswirkung, das ewige Leben noch nicht. Sondern viele Leute sind ganz irdisch gesinnt, ganz auf das Diesseits und das soll sich verändern. Du sollst auf das ewige Leben konzentriert sein, das soll dein Leben bestimmen. Und jetzt steht noch, ich gebiete dir vor Gott. Also hier, da wird er wieder deutlich. Manchmal empfiehlt er nur, hier gebietet er. Und der Begriff, der hier steht, das meint tatsächlich so das Gebieten eines Militärs oder das Gebieten eines Herrschers. Also das heißt, ein Hauptmann, der dann sagt, mach das und das, geht da und dahin, runter, hoch oder so, das ist hier damit gemeint. Also ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der von Pontius Pilatus, und jetzt wird noch da zurückgeblendet, also hier, er gebietet, und zwar nicht aus eigener Überzeugung oder weil er sich für so wichtig nimmt, sondern er sagt, weil das von Gott kommt, weil das von Jesus kommt, der das ja auch bezeugt hat. Und was gebietet er ihm? Dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst. Jetzt können wir uns die Frage stellen, ja, welches Gebot denn? Nun, der Begriff Gebot kann auch übersetzt werden als die Lehre. Und dann ist die Sache plötzlich klar. Und zwar die Lehre, die Paulus vorher erklärt hat. Nämlich, wie man gerettet wird, worauf man sich ausrichten soll, was der Inhalt des christlichen Glaubens sein soll. Diese Lehre. Genau mit derselben Bezeichnung hatten wir auch schon ein paar Kapitel vorher mal diesen Begriff Gebot gehabt, wenn ihr euch daran erinnert. Also Gebot kann eben auch Lehre bedeuten. Und so wie ja manchmal auch Gebot in Bezug aufs Alte Testament. Da wird vom Gesetz geredet. Nicht? Gesetz und dann wird gesagt, die Propheten und das Gesetz. Und mit Gesetzen zum Beispiel die fünf Bücher Mose gemeint. Ja, aber dann lest man das ganze erste Buch Mose, das meiste davon sind doch gar keine Gesetze. Da steht von Abraham und da steht von Josua und beziehungsweise erstmal von Abraham, von Adam und Eva und von Noah und was weiß ich da noch alles, steht da alles mit drin. Exodus kommt ja, also Mose kommt ja im zweiten Buch, Mose da drin vor. Trotzdem wird es als Gesetz bezeichnet. Also diese Bezeichnung hat durchaus mehrere Ebenen und eine ist dann eben die Lehre und ich glaube, hier meint er mit Lehre. Also halte diese Lehre, die ich dir beigebracht habe, wie sich ein Christ verhalten soll und wie er gerettet werde, halte diese Lehre unbefleckt und untadelig. Das bedeutet, vermisch dich nicht mit irgendetwas. Weich davon nicht ab, denn das ist der Kern, auf den es ankommt. Viele andere, die kämpfen und streiten bei Sachen, da kann man drüber streiten, aber das ist eigentlich nicht das wirklich Entscheidende. Wenn du den guten Kampf des Glaubens kämpfst, dann kämpf um diese Sachen, dass die erhalten bleiben, dass das eigentliche Evangelium, der Kern des Evangeliums, nicht unter die Räder kommt oder verfälscht wird. Bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Warum bis dahin? Naja, weil dann Jesus ja selbst, wie wir in der Bibel lesen, das tausendjährige Reich aufrichten wird und herrschen wird. Und dann ist das nicht mehr unsere Sache, sich danach zu richten, sondern dann wird es Gott selbst übernehmen. Aber bis dahin sollen wir daran treu festhalten. Und dann wird gesagt, was ist dann? Welcher zu seiner Zeit, nämlich Jesus Christus, zeigen wird, der Glückselige und der Gewaltige, der König der Könige, der Herr der Herrscharen, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und Ewigkeit in Macht, ewige Macht. Amen. Also hier ist er nochmal begeistert, kann man das sagen, von Jesus. Und allein wenn er das beschreibt, dann merkt man, wie er da überschäumt, welche Titel er Jesus alles dabei gibt. Eigentlich, wir können sagen, er versucht das Maximum, das Ultimative auszudrücken, was man sich als Mensch überhaupt vorstellen kann. Wobei auch das unzureichend ist. Gott ist noch viel, viel mehr, als Paulus das hier beschreibt. Aber ihm fallen keine anderen Worte ein und uns ja manchmal auch nicht. Also, da sagt er eben, der Glückselige. Glückselig heißt ja, du hast alles, du bist total zufrieden dabei. Du brauchst nichts mehr aus. Der Gewaltige, also jetzt wird die Macht angesprochen, der König der Könige, er ist nicht nur König, sondern er ist der Herrscher über alle Herrscher, die je gelebt haben und genauso der Herr aller Herren. Und dann der allein Unsterblichkeit hat, denn auch wir sind ja nicht unsterblich an sich, nur allein Gott ist unsterblich und wir sind es nur insofern, wie wir in den Gedanken Gottes da sind, in der uns er uns da teilhaben lässt. Dann, der im unzugänglichen Licht wohnt. Das wird uns im Alten Testament auch nochmal deutlich gemacht. Da, wo Gott wohnt, ist reines Licht, ist keine Finsternis, aber keiner kann dahin. Sobald wir dahin kommen würden, wir würden vergehen, weil wir selbst mit Sünde zu tun haben. Das geht nicht. Nur wenn Gott uns reinigt, dann können wir einmal in der Ewigkeit bei ihm sein. Und dann eben ihm sei Ehre, Macht. Amen. Und dann kommt der Abschluss des ersten Timotheusbriefes. Hier kommt er nochmal auf die Frage des Geldes zurück in den nächsten paar Versen, aber aus einer anderen Perspektive. Denn hier geht es jetzt nicht um diejenigen, die reich werden wollen, sondern um diejenigen, die schon reich sind. Allerdings nicht durch das Predigen des Evangeliums, sondern die reich sind und dann zum Glauben gekommen sind. Lydia zum Beispiel. In der Apostelgeschichte, die war wahrscheinlich reich, sie handelte ja mit kostbaren Stoffen. Oder der Hauptmann von Kapernaum schien reich gewesen zu sein. Und da steht ja so nebenbei, dass er den Bau der Synagoge finanzierte. Um den Bau einer Synagoge zu finanzieren, da muss man schon einiges Geld haben, denn das ist ja nicht nur ein Privathaus. Also das heißt, er war auch scheinbar wohlhabend. Auch der Josef von Arimathäa, einer der Anhänger Jesu, war reich. Wir lesen, dass er ein ganz neues Grab für sich hat hauen lassen und auch das war damals kostspielig und teuer. Also es gab so ein paar Reiche damals auch. Oder wir lesen ja von der Frau des Verwalters des Chusas in Lukas 8, Vers 1 und 2 und da steht, dass sie mit ihrem Habe, sie war wohlhabend, eben Jesus und die Jünger unterstützte finanziell. Also es gab so ein paar Reiche. Den Reichen der jetzigen Weltzeit gebiete ich, nicht hochmütig zu sein. Auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Also hier sind die, die reich sind. Es wird nicht gesagt, dass sie alles weggeben sollen. Also es gibt durchaus auch in der Gemeinde Leute, die sind reich, durch Erbe, durch Erfindungen, durch was weiß ich, wie sie reich geworden sind. Hoffentlich natürlich durch seriöse Mittel, ist ja klar, dabei. Und dann wird noch gesagt, die Reichen der jetzigen Weltzeit. Warum muss Paulus das betonen? Weil er ja sagt, der eigentliche Reichtum, der ist bei Gott. Ausgehend von Jesus, der sagt, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen, sondern im Himmel, wo die alle nicht hinkommen. Was sollen die sein? Nicht hochmütig. Warum? Das passiert ja häufig. Da müsst ihr nur mal drauf achten, irgendwo, manchmal schon irgendwo auf dem Supermarktplatz, je nachdem, in welches Auto ihr steigt und euer Nachbar steigt, schaut er etwas höher oder etwas tiefer oder so, oder du bist irgendwo im Betrieb und manchmal selbst in der Gemeinde. Deshalb werden wir da auch noch gewarnt. Also setzt die Leute, die Reichen nicht vorne ran, sondern achtet dabei alle gleich. Kein Ansehen der Person spielt dabei eine Rolle. Denn Gott sieht nicht, was vor Augen ist, sondern sieht das Herz an. Natürlich gibt es auch fromme Reiche, ist ja vollkommen klar. Und auch in Deutschland gibt es ja einige fromme Reiche, und die sich wirklich für Gott einsetzen, die ihren Reichtum einsetzen für Gott. Aber es gibt auch andere fromme Reiche, die das nicht für Gott einsetzen. Und hier die Herausforderung: Halte dich nicht für wahnsinnig wichtig, wenn du reich bist, sei nicht hochmütig, setz auch nicht deine Hoffnung darauf. Hochmütig sein bezieht sich auf die anderen, denn du bist hochmütig gegenüber anderen. Hoffnung darauf setzen bezieht sich auf dein eigenes Leben. Denn es gibt Leute, die meinen, wenn sie genügend materielle Dinge haben, kann ja gar nichts mehr passieren. Ist ja alles in Ordnung. Und dann kann es sein, dass Gott gerade, damit du denn lernst, dir einiges von denen wegnimmt, um zu zeigen, wie trügerisch und unbeständig materieller Besitz sein kann. Und das kann ja ganz schnell kommen dabei. Und darauf warnt er hier. Also sie sollen nicht sich auf die Unbeständigkeit des Reichtums setzen, denn der kann kommen und gehen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich, und hier spielt er wieder mit dem Begriff, nicht? Also sie sind reich und eigentlich Gott ist der, der reichlich gibt, zum Genuss darreicht. Der Begriff Genuss ist auch interessant, dass wir jetzt nicht den Eindruck haben, Paulus sei der vollkommene Asket, also gar nichts mehr, sondern wir dürfen durchaus genießen, was Gott uns gegeben hat, auch wenn das nicht der eigentliche Lebenszweck ist. Was sollen sie aber tun? Gutes tun mit dem, was sie haben. Reich werden an guten Werken. Also nicht an materiellen Gütern, die haben sie, setzt sie ein für Gott. Vielleicht erinnert ihr euch da auch an das Gleichnis des ungerechten Haushalters. Das endet ja genauso. Lernt von den Kindern dieser Welt und setzt euer Reichtum ein, damit sie euch aufnehmen in den himmlischen Hütten, so wird das da beschrieben. Also das heißt, wenn du etwas hast, setze es jetzt dafür ein, dass es dir deiner Zukunft dient. Hier ist ja egoistisch nur gesagt, nicht mal für die anderen, das wird erst gesagt, sondern dann auch gute Werke für dich in der Zukunft. Und dann sollen sie bereit sein, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen. Und hier ist wieder genau dasselbe. Vorher wird ja auch gesagt, du sollst das ewige Leben ergreifen. Hier wird wieder gesagt, damit sie das ewige Leben ergreifen. Hier sind ja schon die Gläubigen gemeint. Die sind also gläubig. Sie bekommen dieses ewige Leben nicht dadurch, dass sie das Geld weggeben, sondern hier sind die Gläubigen der Gemeinde gemeint, die reich sind. Und dadurch, dass sie dieses ewige Leben als solches erkennen, als den eigentlichen Schatz erkennen, dass sie das realisieren in ihrem Leben, das hat dann Auswirkungen. Soweit sie ihr Vertrauen auf ihren Reichtum setzen, dann haben sie noch gar nicht richtig begriffen, was Jesus ihnen eigentlich geschenkt hat. Dann haben sie noch nicht das, was Jesus ihnen als ewiges Leben geschenkt hat, wirklich realisiert, wirklich umgesetzt in ihrem Leben. Und dazu ruft er sie hier auf. Also für sich selbst, und sie schaffen dann noch eine gute Grundlage für die Zukunft, also das heißt für den Himmel. Letzte Verse hier: O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Amen. Hier blendet er nochmal zurück zu einer der Hauptaufgaben. Setz dich auseinander mit denjenigen, die falsche Lehre in der Gemeinde verkündigen. Darauf gehe ich jetzt gar nicht mehr so ein, weil das hatten wir schon besprochen, das nichtige Geschwätz, die Widersprüche. Und das, was ich hier nur noch erklären will, ist der Begriff, die fälschlich sogenannte Erkenntnis. Dieser Begriff Erkenntnis ist eigentlich in der Bibel ein positiver Begriff, denn Erkenntnis haben ja auch diejenigen, die Kontakt zu Gott haben, da wo Gott das offenbart. Der griechische Begriff, vielleicht habt ihr den mal gehört, heißt Gnosis an dieser Stelle. Und jetzt einige, die sich in der Spätantike auskennen, da müsste es jetzt läuten, dann wüsst ihr nämlich, dass die Gnosis war eine frühchristliche sektiererische Gruppierung. Und die haben eben gesagt, dass du durch Erkenntnis, nämlich durch Gnosis, gerettet wirst. Die haben häufig fromme Begriffe genommen aus der Bibel. Diese Gnostiker, die waren verantwortlich für zahlreiche der apokryphen Evangelien, weil sie gesagt haben, Jesus hat noch geheim irgendwas gelehrt, was in den Evangelien nicht drinsteht. Und jetzt musst du die Begriffe in dem Evangelium dreimal umdrehen und dann durch die Wurzel daraus ziehen und dann mal fünf, nee, mal drei. Drei ist besser, drei ist eine heilige Zahl. Und dann kommt raus, wie du eigentlich leben sollst. Also was ich damit sagen will, die haben einfach abstruse Spekulationen gemacht und hatten es als Erkenntnis ausgegeben. Sie gingen davon aus, es gäbe ein Christsein verschiedener Stufen. Der einfache Christ, der hat Sündenvergebung. Aber der Christ, der gnostische Christ, der versteht die eigentlichen Geheimnisse Gottes. Und was sind die eigentlichen Geheimnisse Gottes? Was schrieben sie damals? Zum Beispiel, dass es zwei Götter gibt. Nämlich einen bösen Gott des Alten Testaments, der die Materie geschaffen hat, und einen guten Gott des Neuen Testaments, nämlich Jesus Christus, der rein Geist gewesen ist. Und so weiter. Und dann ging die Geschichte noch viel weiter. Diese Thesen findet man heute auch. Zum Teil im sektierischen, zum Teil im esoterischen Bereich. Und hier ist interessant, dass dieser Begriff genau benutzt wird, denn scheinbar war der Anfang dieser gnostischen Bewegung, die wir insbesondere am Ende des 1. und dann im 2. Jahrhundert wiederfinden, war schon hier zur Zeit des Paulus gewesen. Und mit denen gab es dort Ärger und Auseinandersetzung. Von denen halte dich fern, denn da verfehlst du das Glaubensziel damit. Wir haben uns also heute beschäftigt mit den Irrlehrern, die sich an Streitfragen und Wortgefechten da festhalten und denjenigen, die in erster Linie für den persönlichen materiellen Gewinn predigen in der Gemeinde, und davor wird gewarnt. Aber es wird auch jeder andere Christ, der nicht Prediger in der Gemeinde ist, gewarnt, dem trügerischen Mammon nachzugehen, weil Geldgier die Wurzel allen Bösen oder allen Übels ist. Dann werden wir positiv darauf aufmerksam gemacht, dass wir in unserem Leben nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Lieben und Geduld und Sanftmut suchen sollen. Dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen sollen, da wo wir immer auch angegriffen werden als Christen. Und dass sie da Zeit zu investieren auf Dauer sehr viel wichtiger ist als das rein Irdische dabei. Dann haben wir den Abschnitt gesehen, wo Jesus in höchsten Ton gelobt wird, was er alles ist und was er bedeutet und welche Titel ihm zugesprochen werden. Dann die Ermahnung an die Reichen, mit ihrem Reichtum verantwortungsvoll umzugehen. Und am Ende noch einmal die Warnung von der Irrlehre der Gnosis. Und damit schließt Paulus den Brief und wir sind für heute am Ende und auch mit dieser Bibelauslegung am Ende. Und ich werde jetzt gerne noch mit euch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du den Paulus damals motiviert hast, diesen Brief zu schreiben. Und danke, dass du uns dadurch einiges sagst, was auch für unser Leben von Bedeutung ist. Und du kennst unser Herz, du kennst unser Leben. Dir können wir nichts vormachen, auch wenn wir anderen etwas vormachen. Du kennst auch unsere Schwächen. Und da möchte ich dich bitten, dass du jeden von uns da ansprichst und herausforderst, wo jeder einzelne von uns es braucht. Sei es in dem Bereich, dass wir das Irdische zu stark werten, gerade den materiellen Besitz, dass er eine zu große Bedeutung in unserem Leben hat oder wir zu viel Zeit und Energie dafür investieren. Oder sei es darin, dass wir zu wenig Zeit für unser geistliches Leben investieren, daran denken, voranzukommen in der Beziehung zu dir, in der Praxis der Liebe, im Alltag oder in der Geduld, dann hilfst du uns da weiter. Wenn unser Schwachpunkt eher da ist, dass wir uns verführen lassen, weil wir Irrlehre nicht deutlich als Irrlehre erkennen, dann öffne du uns da die Augen und bewahre du uns davor, von anderen irregeführt zu werden. Wenn unser Schwachpunkt eher darlegt, dass wir selbst herumstreiten, dann mach du uns deutlich, ob dieser Streit wirklich sinnvoll und wichtig ist oder ob es letztendlich um unwichtige Sachen geht, die momentan gar nicht dran sind. Und dann bewahre du uns davor, dem weiter nachzugehen. Wenn Leute von uns, Geschwister von uns, zu den Reichen gehören, dann gib du ihnen Weisheit, mit dem Reichtum richtig umzugehen. Und vor allem möchten wir dich bitten, dass du uns nah bei dir hältst, dass wenn wir einmal bei dir sind, dass wir dann dafür tatsächlich vorgesorgt haben, dass du an uns gearbeitet hast und dass wir vieles von dem, was wir mit dir erlebt und von dir erfahren haben, mit in die Ewigkeit, mit zu dir nehmen können. Danke, dass du uns in all diesen Fragen nicht alleine lässt, sondern dass du durch deinen Heiligen Geist in unser Gewissen hineinsprichst, uns dein Wort öffnest und verständlich machst, sodass wir da immer mehr so leben können, wie du es willst. Amen.